Der für heute angegebene Predigttext wäre der Blindgeborene gewesen, wo die Jünger Jesu fragen, wer hat Schuld? Das hatte unser Herzensdoktor unlängst. Deswegen habe ich mich entschieden, nicht den gleichen Text schon wieder zu behandeln, obwohl es bestimmt nicht gleich geworden wäre. Aber ich habe schon seit längerem einen Gedanken gehegt, eine Themenpredigt, zwei Verräter, zwei Wege, ein gnädiger Retter. Es gibt kaum einen härteren Vorwurf, als dass man als Verräter bezeichnet wird. Ein Verräter verrät das Vertrauen, das man in ihn gesetzt hat. Ein Verräter lässt einen im entscheidenden Moment im Stich. Ein Verräter denkt zuerst an sich. Wenn wir an Verrat und natürlich die Bibel denken, dann fällt uns natürlich sofort Judas ein. Aber heute Morgen, als ich um 4:30 wach geworden bin, das Fenster war weit auf und mein Hühnerhof ist nicht so weit weg, da krähte der Hahn mehrere Male. An wen denken wir dann? An Petrus. An Petrus. Denn gleich neben Judas steht Petrus. Beide versagen in derselben Nacht. Beide kannten Jesus persönlich. Beide haben 3 Jahre mit ihm gelebt. Beide haben sich an ihrem Herrn, an ihrem Meister versündigt und bringen ihm großen Schmerz. Und dennoch endet die Geschichte völlig unterschiedlich. Warum? Es ist nicht einer mehr oder weniger schuld als der andere. Der Fakt des Verrates haben beide auf ihrer Seite. Und wenn man es ein bisschen weiter fasst, dann ist das nicht nur die Geschichte von 2 Männern, die ihren Herrn verraten. Das ist eine Geschichte, die uns alle betrifft. Beide waren persönlich von Jesus berufen. Ich habe hier mal die Berufung aus Matthäus 10 mir aufgeschrieben. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus, Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Ischkariot, der ihn verriet. Also alle von Jesus persönlich berufen. Man könnte jetzt als Parallele sagen, jeder, der an Jesus glaubt, ist ja auch von Jesus berufen. Das trifft also im Grunde auch uns. Diese Jünger damals lebten persönlich mit Jesus, sie haben ihn erlebt, sie haben seine Reden gehört, sie haben seine Predigten gehört, sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurden, sie haben gesehen, wie Tote auferweckt wurden, wie 5000 gespeist wurden, wie der Sturm gestillt wurde. Sie haben die Fußwaschung erlebt, das letzte Abendmahl, Gethsemane. Es war nicht vorherbestimmt, der wird mal ein Verräter. Äußerlich waren sie beide Jünger. Auch heute, denke ich, geht durch die Christenheit mitten hindurch ein Riss. Die Mitgliedschaft in einer Kirche rettet nicht automatisch. Selbst regelmäßiger Gottesdienstbesuch nicht, Bibelwissen nicht, Mitarbeit rettet nicht. Man kann Jesus äußerlich sehr nahe sein, aber sein Leben nicht wirklich übergeben haben. Noch ein Zitat von Jesus aus Matthäus 7. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Dieser Kuss war eigentlich Zeichen inniger Liebe. Judas benutzt genau dieses Zeichen zum Verrat. Welch Ironie. Der Verrat geschieht nicht durch einen Feind, sondern durch einen scheinbaren Freund. Schon in Psalm 41 wird prophetisch darauf hingewiesen, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, erhebt seine Verse gegen mich. Judas bekommt von den Oberen der Juden 30 Silberstücke. Wenn man im Alten Testament mal nachliest, im 2. Mose 21 steht, dass das der Preis für einen Sklaven war. So wenig ist ihm Jesus, der Sohn Gottes, wert, der Preis eines Sklaven. Aber auch wenn wir an Petrus denken, er hat vorher ganz schön großen Mund. Ihm wird angekündigt, dass Schlimmes passiert. Allen Jüngern wird das angekündigt. Und er sagt, ja, wenn alle dich verlassen, ich niemals. Und wenige Stunden später, ich kenne diesen Menschen nicht. Und das macht er nicht einmal, nicht zweimal, das macht er dreimal. Er schwört und flucht und es ist ein anderes Motiv. Es ist nicht Geldgier, es ist Menschenfurcht. Aber auch Menschenfurcht bringt zu Fall, steht in Sprüche 29, Vers 25. Und wisst ihr, wenn ich in derselben Situation hätte man vielleicht genauso gehandelt. Also von diesem großen Mund, den Petrus da hatte, wenn man sich selber realistisch einschätzt, sollte man sich fernhalten von diesem großen Mund. Hier liegt eine Wahrheit. Beide sind Verräter und man neigt dazu zu denken, Judas ganz schlimm, der hat das für Geld getan. Petrus ist nicht ganz so schlimm, es war Menschenfurcht. Das Ergebnis ist das gleiche. Die Bibel beschönigt auch bei Petrus nichts. Beide versagen völlig. Der Mensch ist von Natur aus untreu seit dem Sündenfall. Wir haben gestern Abend so einen Film geguckt, da ging es um die deutsche Wehrmacht in Norwegen damals als Besatzungsmacht und ich musste zwischendurch rausgehen, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Dass der Mensch so böse sein kann, schrecklich. Aber wir haben uns dann auch darüber unterhalten und haben gesagt, in allen Zeiten, in allen Völkern ist sowas vorgekommen. Es steckt in der Natur des Menschen. Rebellion gegen Gott. Ich will Macht, ich will Geld, ich will mich ausleben. In Römer 3, Vers 23 steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Oder Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Petrus ist nicht die Ausnahme, er ist die Regel. Wenn wir in unser persönliches Leben reingucken, sind wir immer die mustergültigen Christen? Ich auf keinen Fall. Wie ist es, wenn montags die Wellen im Berufsleben wieder über einem zusammenschlagen oder wenn man den Nachbarn, den man nicht leiden kann, trifft oder hier, wo wir unter uns sind, unter Christen, da reden wir mutig von Christus. Aber wie ist es, wenn man mit Menschen zusammen ist, die ganz anders ticken? Ist man da auch so mutig und sagt, ich denke aber nicht so, ich aber glaube an Gott? Und wenn man dann vielleicht sogar noch Jesus sagt, in den Mund nimmt den Namen und sagt, du brauchst Vergebung, weil du sonst nicht gerettet sein kannst, dann wird's schon schwierig, ne? Ich will damit die Brücke schlagen, dass wir uns getrost auf die Seite von Petrus stellen können. Manchmal ist man sogar für Geld bereit, Dinge zu tun, die auch den Herrn verraten, dann kann man sich auf die Seite von Judas stellen. Judas empfindet Reue über seine Tat. Aber er geht nicht zu Jesus, er geht zurück zu den Priestern. Das Geld in seiner Hand ist ihm auf einmal nichts mehr wert. Er wirft es rein in den Tempel. Er weiß, dass ihm dieses Geld nichts nützt. Und dann geht er und erhängt sich. Seine Reue führt nicht zur Umkehr. Paulus schreibt darüber im 2. Korinther 7, Vers 10, die gottgewollte Traurigkeit bewirkt eine Umkehr zum Heil. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Judas bereut, aber er glaubt nicht an die Gnade Gottes. Bei Petrus, Jesus schaut ihn an. Kein zorniger Blick, kein Blick voller Hass, sondern der Blick des Hirten. Petrus geht hinaus und er weint bitterlich. Doch seine Geschichte endet dort nicht. Vorher hatte Jesus ihnen gesagt, dass sie ihn verraten werden, und hat ihnen gesagt, dass Satan begehrt euch zu sieben. Und dann sagt Jesus: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist übrigens mein Taufspruch und er ist mir neu wieder nahe gekommen. So. Es ist Gnade Gottes, dass wenn unser Glaube nicht aufhört, es ist ein Geschenk von Gott, das wir annehmen sollten. Und dann sagt er zu Petrus: Und wenn du eins umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Welch wunderbaren Worte. Jesus wusste bereits vom Versagen und er plant den Neuanfang. Und dann sucht Jesus den Petrus. Dort am See, er bereitet ein Frühstück. Er macht ihm keine schlimmen Vorwürfe. Er stellt ihm nur dreimal die gleiche Frage: Liebst du mich? Genauso oft, wie Petrus ihn verleugnet hat. Das macht er nicht, um ihn zu quälen, sondern um ihn wiederherzustellen. Da hat Volker Wilde hier mal eine Predigt drüber gehalten und dieses Wort Liebe gab es in drei verschiedenen Abstufungen und das war jedes Mal eine Stufe weniger. Liebst du mich wenigstens wie ein Freund, war so die letzte Frage. Und Petrus beantwortet sie mit Ja. Und dann wird er wieder eingesetzt. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Welch Gnade, der Verräter wird zum Hirten, der Versager wird zum Leiter. Nicht, weil seine Schuld klein war, sondern weil Gottes Gnade größer ist als seine Schuld. Und Judas hätte ebenfalls Vergebung finden können. Wir wissen, dass Jesus auch für Verräter gestorben ist. Er betet noch am Kreuz: Vater, vergib ihnen. Jesus vergibt Ehebrechern, Räubern, Gotteslästerern, Christenverfolgern. Wenn wir an Paulus denken, der steht daneben, als Stephanus gesteinigt wird und freut sich darüber und versucht, Christen ins Gefängnis zu bringen. Und ihm wird auch vergeben und er wird eingesetzt für den Dienst. Aber warum nicht Judas? Gottes Gnade war nicht zu klein. Er hat nicht danach gegriffen. Beide empfinden Schuld, aber nur einer vertraut der Gnade. Der Unterschied ist nicht die Schuld, sondern die Frage Flucht oder Umkehr. Judas sagt praktisch: Meine Sünde ist größer als Gottes Gnade. Petrus sagt praktisch: Meine Schuld ist groß, aber Jesus ist größer. Was bedeutet das für uns? Irgendwann steht jeder von uns an derselben Weggabelung in seinem Leben. Wenn Sünde aufgedeckt wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Den Judasweg: versuchen, Schuld zu verstecken, davonlaufen, verzweifeln, sich selbst richten, Gott meiden. Der Petrusweg: Schuld bekennen, zu Christus gehen, Vergebung annehmen, neu anfangen und dann Gott wieder dienen. Ein Vers, den wir alle kennen und ich hoffe lieben, Johannes 1, Verse 9 und 10. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Aber er kann all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen, das wissen wir, sofern Der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen sein von uns. Kann man heute, wir, können wir heute noch auf den Gedanken kommen, nach dem, was ich getan habe, kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Kann man auf diesen Gedanken kommen? Petrus widerspricht uns mit seiner Erfahrung. Oder jemand sagt, ich habe Jesus zu oft enttäuscht. Petrus, nein. Vielleicht denkt jemand, ich habe versprochen, treu zu sein und habe es trotzdem nicht geschafft. Petrus sagt, ja. Und was sagt Jesus? Komm zurück. Manchmal kämpft man mit Scham oder man hat eine verborgene Sünde, die man nicht gleich sieht. Vielleicht verstecken wir irgendwas. Vielleicht haben wir Glaubensschwäche, fühlen uns nicht stark genug. Oder wir haben Menschenfurcht, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die einen als blöd darstellen, wenn man glaubt. Jesus sagt uns da nicht, reiß dich zusammen, sondern komm zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Am Kreuz, da hängen nicht nur Nägel, da hängt auch meine und deine Schuld. Dort starb der wahre Freund für seine Verräter. Und er starb nicht für gute Menschen, sondern für Sünder, wie auch ich einer bin. Aber es gibt einen guten Retter und die entscheidende Frage lautet, nicht bin ich mehr wie Judas oder mehr wie Petrus. Die Frage ist, was mache ich mit meiner Schuld? Laufe ich davon oder komme ich zu Christus? Jesus nimmt Menschen an, die ehrlich umkehren. Er vergibt, er stellt wieder her, er gibt neue Hoffnung und er setzt sogar wieder in den Dienst ein. Ich möchte zum Schluss eine ganz kleine Zusammenfassung, eine Kernaussage machen, die man sich vielleicht gut merken kann. Nicht Judas und Petrus unterscheiden sich darin, dass der eine gesündigt und der andere treu geblieben wäre. Beide haben ihren Herrn verraten. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Größe ihrer Schuld, sondern darin, wie sie auf ihre Schuld reagieren. Der eine flieht vor Gott, der andere kehrt zu Jesus zurück. Darin liegt auch heute die entscheidende Frage für jeden Menschen. Ich hätte auch Saul und David nehmen können, ist auch nicht viel anders. Im Grunde ist das die Frage, die sich immer wieder stellt. Was mache ich mit dem, wenn ich merke, es war was falsch? Was mache ich damit? Wie schnell ein Leben zu Ende gehen kann, das haben wir gerade wieder gesehen. Darin, ich sage jetzt keinen Namen, damit wir das drin bleiben kann, darin können wir aber auch Gottes Liebe ein Stück erkennen. Dass er sich dieses Lied gewünscht hat, lässt mich hoffen, dass er das Entscheidende begriffen hat und Gott nimmt den Menschen dann weg und er hat es ja jetzt deutlich besser als vorher. Ich hatte auch mal im Auto ein Gespräch mit Frau P., nenne ich sie jetzt mal, wo sie mir bekannt hat, in einem noch etwas helleren Moment, dass sie die Gnade Gottes angenommen hat. Das sind so Momente, die mich dann auch wieder zur Ruhe kommen lassen, auch wenn jemand... Und die Frage ist ja, wie geht unser Leben aus? Dass wir alle nicht sauber und unbeschadet durch dieses Leben kommen, das wissen wir, das ist einfach so. Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Letztendlich ist die Frage, nehme ich die Vergebung Jesu an oder nehme ich sie nicht an? Und es ist egal, was man getan hat. Die hat die Bibel eindeutige Beispiele für. Wenn man jetzt über diese Predigt nachdenkt, und kann man erkennen, dass vielleicht auch Dinge nicht gut waren im Leben? Geh nicht weg. Komm zu Christus. Es ist immer noch derselbe Herr, der auch Petrus wiederhergestellt hat. Er ruft heute immer noch: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Darum gibt es Hoffnung. Amen.